freuen uns sehr auf Tresentalk Podcast. Und zwar im Pitcher.
Tresentalk!
Im Rock'n'Roll Headquarter!
Podcast, Folge 24. Normalerweise gibt es jetzt privates Geplänkel mit dem Tobi, aber Tobi ist heute, ich glaube, am Niederrhein, hatte einen geselligen Abend gehabt, deswegen mache ich jetzt Pläuschen direkt mit meinem Gast. Mein Gast ist der Mopper.
Ja, hallo liebe Claudia, ich freue mich sehr hier zu sein, aber der Tobi ist gar nicht so weit weg, denn eigentlich heiße ich ja auch Tobias, deshalb nehmen wir ihn einfach im Herzen mit dazu.
Oh, er war auch ein bisschen traurig. Er sagte, ach, der Mopper ist so ein guter Typ, hat er gesagt.
Hat er recht. Und direkt unbeliebt gemacht bei allen, hat er recht. Aber nein, ich wäre natürlich auch sehr gerne, hätte Tobi wieder gesehen. Ja, aber so ist es halt. Ich freue mich trotzdem sehr, dass du mich eingeladen hast und dass ich hier bei dir sein darf.
Ja, machen wir demnächst hier irgendwie an der Theke. Denn du bist ja öfter auch mal im Pitcher. Wie ist denn dein Bezug zu diesem Laden?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal hier war. Ich glaube, vor ziemlich genau 10 Jahren. Und zwar war das, als Massendefekt ihr Album Tango Diesel rausgebracht haben und sich Ole aus der Band verabschiedet. Also als man sich auch von Ole getrennt hat. Und da habe ich zum Zeitpunkt ein Magazin gehabt, ein Online-Magazin. Und habe gesagt, ich würde gerne ein Interview mit denen führen. Hatte Sebi angeschrieben und dann hieß es, ja, kein Thema, können wir machen, haben wir schon mal gemacht. Komm doch hier im Pitcher vorbei, da treffen wir uns in Düsseldorf und alles cool. Ja, da bin ich das erste Mal hier im Pitcher gewesen, hab mir das zeigen lassen, war total begeistert von dem Laden, weil es einfach der pure Rock'n'Roll ist, total zu meiner Attitude passt. Und Andi uns auch total herzlich begrüßt hat, als man sich schon ewig kennen würde. Und ja, es ist, ich war einfach hin und weg und hab ein super Interview mit den Jungs gehabt, hab Andi dann, wie gesagt, das erste Mal kennengelernt. Und als ich das zweite Mal hier war, dann auf dem Konzert, wurde ich direkt behandelt, als wenn ich nie woanders gewesen wäre. Und ja, diese familiären Dinge, die haben mir schon immer gelegen. Also das war schon immer so, wo man dann halt einen besonderen Bezug zu hat. Ja. Und so bin ich dann ans Pitcher gekommen tatsächlich.
Ach, was für eine schöne Geschichte eigentlich, ne? Direkt so eine Herzgeschichte.
Ja, total.
Ja, und dann hast du ja auch hier eine ganze Zeit lang mal eine super Aktion. Die hattest du natürlich auch woanders, aber ich glaube auch hier ein oder zwei Termine.
Genau, wir haben im Pitcher tatsächlich 2 Termine gehabt. Du redest von Zeigt Rassismus, die rote Karte.
Richtig.
Die Aktion haben wir vor ein paar Jahren, habe ich die ins Leben gerufen gehabt, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte irgendein Herzprojekt leiten. Mhm. Also ich habe viel mit der Fotografie zu tun, bin selbstständiger Fotograf und habe dann gedacht so, was kannst du machen, was der Gesellschaft etwas zurückgibt, ohne davon selber zu profitieren. Also auch was gar nicht so für mich steht. Und es war gerade so diese ganze Flüchtlingskrise, in Anführungszeichen, Thema, die syrischen Flüchtlinge, die rübergekommen sind, alles wurde verhöhnt und ganz viele Menschen, die das Ganze schlecht gemacht haben, natürlich auch super viele Menschen auf der anderen Seite, die das Ganze befürwortet haben, die super Aktionen dafür gemacht haben, da habe ich gesagt, das ist für mich ein Ansatz, da möchte ich was machen, das ist mir auch ein persönliches Anliegen, weil ich selbst Erfahrungen mit dem Thema Rassismus gemacht habe und sowas und habe gesagt, komm, Das machst du jetzt, das ist ein geiles Ding. Hatte diese Idee vom Fußball her, rote Karte, Ausgrenzung und Rassismus verdient einfach keine Plattform. Also gibt es keinen Grund für, ich bin ja ein sehr toleranter Mensch, aber für Rassismus, also wo Intoleranz aufhört, hört Toleranz für mich, Intoleranz anfängt, hört Toleranz für mich auf.
Ja.
Und damit war für mich klar, das ist mein Motto, das ist mein Thema. Hab verschiedene Stellen angeschrieben, weil Zeigt Rassismus, die rote Karte tatsächlich ein geschützter Begriff ist.
Ach, tatsächlich.
Ja, es gibt einen eingetragenen Verein dazu und habe dann gefragt, ob ich das benutzen darf, ob ich den Namen für meine Aktion nutzen darf. Hab irgendwann auch Wochen später die Erlaubnis dafür bekommen, dass sie gesagt haben, das ist was, das unterstützen wir voll und ganz, weil es soll eine breite Masse geben, der das Ganze halt befürwortet. Und habe das Ganze dann selbstständig aufgezogen. Habe mir überlegt, wie man das macht. Hatte erst angefangen mit Musikern mich hinzustellen. Die haben ein Poster designt, wo ganz viele verschiedene Musiker aus Düsseldorfer Bands die rote Karte in den Fokus halten und dann die Poster für einen Soli-Beitrag von 5 Euro verkauft wurden. Druckkosten und alles selber getragen. Ganze Ausrüstung, was wir dafür gebraucht haben. Studiomiete. Habe ich alles auf eigene Kosten gemacht. Und dann gesagt so, ja, das läuft noch nicht so richtig an, wie ich mir das gedacht habe. Was kannst du noch machen? Und dann kam halt die Idee, naja, die Leute finden gar nicht das Poster so geil, sondern die finden die Aktion so geil. Die haben gesagt, ja, kannst du nicht auch mal ein Foto von mir machen mit dieser roten Karte in der Hand? Da habe ich gesagt, ja, wenn ich jetzt für jeden so ein Foto machen gehe, ist das einfach aufwendig, ne? Mich mit irgendjemandem zu treffen, das Ganze aufzubauen und so. Und habe dann gesagt, okay, es wird verschiedene Termine geben, es gab 3 Stück an verschiedenen Locations, wo ich gesagt habe, ich baue dieses ganze Setup auf, also ein Hintergrundsystem mit Licht, mit Studiolicht und so weiter und so fort. Und das haben wir dann gemacht. Und dann haben wir hier im Pitcher das Ganze aufgebaut, haben die Leute eingeladen, haben gesagt, kommt gerne vorbei, ist wie so ein Tag der offenen Tür. Ja. Es gibt keinen festen Betrag, gebt einfach eine freiwillige Spende in unsere Spendenbox, egal ob das 1 Euro ist oder 100 Euro, alles hilft uns für die Aktion. Und das haben die Leute super angenommen. Ich war so begeistert, wie viele Menschen.
Das war wirklich krass. Also ich war auch hier an dem Tag und es war wahnsinnig.
Es ist so geil.
Lang die Schlange.
Ja, und das Schöne ist ja, also am Ende ging es mir nie darum, also es war egal, wie viel Geld zusammenkommt.
Ja.
Ich hätte auch selber einfach was spenden können. Es ging mir darum, eine Mitmachaktion dann daraus zu machen, dass die Leute motiviert werden, selber den Hintern hochzukriegen und zu sagen, mega, ich habe da jetzt Bock drauf, ich will auch so ein Foto haben.
Ja.
Und du siehst das ja heute noch in Social Media, also wenn du auf Facebook und Co. guckst, viele haben noch das Foto mit dieser roten Karte, weil sie die Aktion einfach mega fanden. Und die sind auch nicht nur zum Pitcher gekommen, die sind auch in die Brause gekommen und haben diese Aktion auch da nochmal mitgemacht, weil sie gedacht haben, ich habe zwar schon ein Foto, ich will aber noch eins
machen. Ja, super.
Haben ihre Kinder mitgebracht. Und also super toll. Und am Ende haben wir mit der Aktion tatsächlich 3.400 Euro eingenommen, konnten die an Stay übergeben und also an die Flüchtlingsinitiative hier in Düsseldorf. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, ne, das hat sich aber ein Jahr hingezogen, aber ich habe das Gefühl für mich gehabt, ich habe einen Beitrag geleistet.
Ja.
Weißt du, ich habe die Leute motiviert, selber den Hintern hochzukriegen, mal rauszukommen aus ihrer Komfortzone. Ja, es ist ein Pitcher-Tresentalk, ne? Hier fallen auch schon mal Dinge rum.
Bin nur kurz erschrocken.
falls ihr uns im Hintergrund hört.
Hier ist Gehusel.
Und,
aber ich finde mal, abgesehen von den 3000 und Euro, ist natürlich die Reichweite, die das über die Bilder gezogen hat, natürlich massiv gewesen. Ne? Weil ich weiß, wirklich nach diesen Aktionen war ja wirklich auch mein Social Media dann im Düsseldorfer Bereich voll mit den Fotos. Ne? Und jeder hat es gesehen, jeder hat irgendwie geguckt, was ist das denn? Das waren ja auch echt gute Fotos. Ne? So diese, ja, wirklich, ich fand das schon, dieses Schwarz-Weiß, die Karte so massiv farbig im Vordergrund, dann eigentlich die Menschen verschwommen dahinter, weil um die ging es ja gar nicht so sehr wie um die rote Karte. Ne? Also das hat es mir vermittelt.
Das ist genau der Eindruck, den ich mit der Aktion vermitteln wollte. Und es ist super schön, dass die Leute, es hat jeder genauso gesehen, dass dieser Eindruck eben übermittelt werden konnte.
Ja, das war richtig toll, weil es um die Sache ging und nicht um die Menschen, die sich da präsentieren auf einem Foto. Ne? Also wirklich Hut ab. Das war, könnte man eigentlich auch nochmal irgendwann. Hast du das nochmal vor, so in der Art oder dann was ganz anderes?
Also tatsächlich bin ich doch das ein oder andere Mal darauf angesprochen worden, ob man das nicht nochmal machen kann. Eigentlich ist die Aktion beendet.
So, ja.
Das heißt also, dafür ist es eigentlich, keine Ahnung, also kann man natürlich nochmal machen, aber ich bin mir echt noch nicht sicher, ob das halt der richtige Ansatz ist. Oder ob wir nicht vielleicht sagen, also entweder in einer anderen Stadt, weil Düsseldorf ist jetzt, klar, es wird immer noch ein paar Leute geben, die nicht dabei waren, die Aktion verpasst haben, aber eigentlich wäre es auch schön, sowas in Brennpunkt zu machen, dass man wirklich mal in den Osten reingeht oder sowas. Ich meine, ne, auch da gibt es ganz viele Leute, die gesehen werden wollen, die gehört werden wollen, weil der Osten ist auch nicht nur rechts und sowas,
wie immer nachgesagt. Viel mehr, ne? Also ich muss sagen, hier zu sagen, ich bin gegen Rassismus, ich bin gegen Nazis, ist, du findest hier mehr Zuspruch als Kontra.
Ja.
Das kannst du natürlich mal im Erzgebirge machen und dann bist du halt wirklich jemand, der auch wirklich Mut beweisen muss, da die Fresse aufzureißen. Ne?
Das also, ist so.
Ja.
Genau das. Also das ist auch das Gleiche, was ich immer wieder sage. Es ist toll und schön, wie die Leute auf den Punkkonzerten Nazis rausrufen. Ja, das ist eigentlich eine tolle Aktion an sich. Aber es ist kein Zuhörer da. Es ist niemand da, den es trifft, weil alle die gleiche Einstellung haben. Ja, das ist eigentlich sich selbst beweihräuchern und bringt in dem Moment leider nichts. Du musst dahin gehen, wo es wehtut. Das heißt, auf Demonstrationen von den Rechten auf die Gegenseite, da kannst du den Leuten das entgegenrufen, weil da hast du die Empfänger dabei. Da sind auch Leute dabei, die sich eben noch keine Meinung gebildet haben und sowas. Und wie gesagt, du kannst es dir sehr einfach machen oder du gehst halt die schwierigen Wege und das wäre dann was, wo ich sage, naja, vielleicht macht man es doch nochmal, aber dann halt außerhalb von Düsseldorf.
Ja, ich war damals, so lange ist es noch nicht her, die Doku von Thilo Mischke. Hast du nicht gesehen?
Leider nein. Ne?
Also, die war, wie hieß die denn? Oh Gott. Ich bin immer super in sowas. Ich kann mir keine Alben, keine Songtitel, nichts kann ich mir merken. Auf jeden Fall war es eine Doku von Thilo Mischke, der in die rechte Szene reingegangen ist, zu hochrangigen Größen aus der Szene. Also hier dieser, wie heißt er, Tommy irgendwas, der da, ach, der macht doch dieses Festival auch und verkauft doch diesen ganzen rechten Merch. Der,
es gibt ja leider so viele Menschen, die irgendeinen Schwachsinn
machen. Ja, der hat auf jeden Fall so voll das Gesicht in der Szene. Da war der und dann war der auch ganz erschreckend bei so einem ganz jungen Typen, der irgendwo bei den ganzen jungen Patrioten oder so nennen die sich. Und da habe ich gedacht, boah, wenn ich so 14, 15 wäre, ne, wäre das so ein Typ gewesen, der war so smart, sehr eloquent, sieht total gut aus. Ne? Das ist natürlich ein Menschenfänger an der Stelle. Ne?
Ja, okay, aber jetzt hast du ihn im positiven Sinne gehabt, ja, dass du sagst, pass auf, ich möchte einfach mit euch mal darüber reden, wie ist das so?
Genau.
Aber es gibt auch genau das Gegenteil, dass du eben mit 14, 15, gerade wo du so beeinflussbar bist, in so eine Szene reingezogen wirst, weil die haben auch smarte Leute, es ist halt leider.
Richtig,
die suchen sich schon genau die richtigen Leute, die halt an Schulen gehen, Kinder abfangen und mit denen einfach in Gespräche verwickeln. Und einfach die auf ihre Seite bekommen. Ich erinnere mich noch an eine Aktion, wo es Schulhof-CDs vergeben wurden. Einfach, du denkst, oh ja, Musik, nimmst du gratis mit. Und es ist einfach reines Propagandamaterial. Mhm. Und dann denkst du dir, boah, was für ein Dreck. Ja, und gerade Kinder hinterfragen manchmal viel zu wenig. Ja, das ist nun mal leider so.
Ja.
Und deshalb finde ich super, jedes Elternteil, das seine Kinder dazu ermutigt, auch was die Eltern selber sagen, zu hinterfragen. Weil jeder von uns hat eine eigene Meinung. Aber das ist nicht unbedingt ein Fakt oder eine Gegebenheit. Ja, das heißt, alles muss und kann hinterfragt werden von Kindern. Gerade die haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, selber nachzudenken, eigene Meinung sich zu entwickeln und nicht einfach irgendwas anzunehmen.
Ich setze mich tatsächlich viel über, es gibt ja sehr viele gute Podcasts, es gibt einen von Leon Winscheid, der hat den jetzt abgegeben. Vorher war er der Host und der nennt sich In extremen Köpfen. Und der spricht mit Menschen, die aus der rechten Szene kommen oder eben auch aus der islamistischen Szene.
Oh, krass.
Also wirklich so in jede Richtung des Extremismus geht er. Und die Antwort, wie die da reingerutscht sind, ist eigentlich jedes Mal, ich war Außenseiter, keiner mochte mich und ich habe plötzlich in einer Szene bin ich gehört worden, bin gewertschätzt worden und man hat mir das Gefühl gegeben, hier kann ich wer sein.
Ja, das kann ich so unterschreiben.
Ja,
ich habe dir das im Vorfeld gesagt, dass ich auch kein Problem damit habe, darüber zu reden.
Ja.
Ich selber war in der jugendlichen Zeit bis ins junge Erwachsenenalter auch Teil der rechten Szene. War bei mir im Endeffekt genau das Gleiche.
Ja.
Ich war in der Schule nicht unbedingt der beliebteste Schüler. Habe zwar schon ein paar Freunde gehabt da und so. Aber hab einfach, also war schon eher so ein Außenseiter, hab dann viel für mich auch mit Musik zu tun gehabt. Bin über die Musikszene dann auch in die rechte Szene reingekommen, weil es für mich nicht hart genug sein konnte. Mhm. Und es war egal, es war einfach egal, was für Musik. Ich hab tatsächlich, und das ist das Lustige, ich hab zu der Zeit Rammstein, Onkels, Slime, wieso alles gehört. Es war einfach egal, es musste einfach nur extrem sein auf irgendeine Art und Weise. Dagegen immer extrem. Und bin dann aber auch ins rechte Lager halt reingekommen, mit Bands in Berührung gekommen. Und das hat mich halt damals gefangen. Also die Musikart war halt genau das. Das wurde immer härter und sowas. Und das hat mich mit reingenommen. Und dann hast du den Freundeskreis halt auch entsprechend gehabt. Oder ob das so richtig Freunde sind, weiß ich gar nicht. Aber die haben dich halt aufgenommen. Du warst auf einmal ein Teil von etwas. Die haben dich aufgefangen, die haben dich gestärkt. Mhm. Die haben dich motiviert zu Dingen, was du vorher nicht so gespürt hast. Und das ist halt schon ein Wahnsinnsrückhalt, den du da gewinnst. Und das ist halt das, was diese Szene unglaublich gut macht. Ja, also es ist schlecht, aber sie machen es gut. Sie fangen damit genau die Leute. Sie wissen genau, durch diesen Rückhalt, den wir den jüngeren Personen geben, binden wir sie an uns. Mhm. Und da rauszukommen ist so schwer, weil ich konnte natürlich mit so vielen Menschen sprechen, wie ich wollte. Es war mir egal, was sie gesagt haben. Es war ja meine Meinung, die ich mir da gebildet habe. Und ich bin nur alleine da rausgekommen, weil ich einfach selber angefangen habe, darüber nachzudenken. Sag mal, ist es wirklich das, was du denkst, dass Menschen mit einer anderen Hautfarbe, mit einer anderen Herkunft oder was auch immer, dass das schlechtere Menschen sind oder dass die dir irgendwas getan haben? Es ist ja einfach nicht so.
Aber bist du da vorher mit irgendwas in Berührung gekommen, mit vielleicht irgendeinem Text oder mit irgendeinem Menschen, weil es muss ja so ein...
Es gab zwei Ereignisse in meinem Leben, die mich dazu gebracht haben, aus dieser Szene das Ganze so zu hinterfragen, dass es einfach nicht mehr ging.
Ja.
Das erste und für mich eigentlich ausschlaggebendste war, dass ich mit einer damaligen Freundin eingeladen war in Köln zu einem Bunker, wo jemand gewohnt hat, wie das halt so ist, und man da einen schönen Abend verbringt. Schön kann man jetzt einfach mal so stehen lassen. Mhm. Wir sind dahin, ich kannte die Personen nicht, die da waren, aber sie kannte sie. Und es gab eine Mutprobe, das wusste ich aber nicht. Und wir kamen da an, haben uns da hingesetzt, haben ein paar Bierchen getrunken, wie das halt so ist. Da war ich 17 oder 18. Mhm. Und dann kam dieser Mensch raus irgendwann, nachdem wir da eine halbe Stunde vor Ort waren, Stunde vor Ort waren, und hat mir eine Schrotflinte in die Hand gegeben. Das hört sich einfach verrückt an. Und ja, ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das war für mich der schlimmste Moment meines Lebens. Ich bekomme eine Schrotflinte in der Hand, da sind zwei Kammern, ja, die sind beide zurückgezogen, und er sagt, du nimmst jetzt, hältst dir die an den Kopf, drückst ab, und eine ist geladen, andere nicht. Und im jungen Erwachsenenalter, 17 Jahre, das hört sich an wie im Film.
Ja.
Ey, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ich hätte einfach nur kotzen können in dem Moment. Und ich wusste nicht, wie ich aus dieser Situation rauskomme. Alles guckt dich an, es wurde auch keine Miete verzogen. Es war alles total ernst, und es war für mich einfach der pure Horror in dem Moment. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe einfach abgedrückt. Ich habe wirklich abgedrückt.
Tatsächlich.
Ich habe abgedrückt, es hat Klick gemacht. Und ich habe einfach nur gehofft, dass es genau sowas ist, nämlich eine Mutprobe, dass nicht geladen ist. Und so war es am Ende auch. Aber diese Situation wünsche ich niemandem auf der Welt. Und dann sind das Menschen, die sich deine Freunde, deine Kameraden schimpfen. Ja? Die anderen wussten das, die haben diese Mutprobe alle schon mitgemacht. Ich werde heute noch wahnsinnig wütend auch, weil ich einfach denke, wenn man befreundet ist, lässt man niemanden so in ein offenes Messer laufen.
Ja, aber ich finde, das zeigt halt auch, wie krass emotional abhängig man dann schon gemacht wurde von dieser Szene, weil mit dem Moment, wo du es nicht getan hättest, wärst du ja wahrscheinlich
wieder der Geächtete
gewesen.
Genau, wäre ich da auf jeden Fall raus gewesen, also da hätte ich nicht bleiben können.
Ja.
Ich gehe aber ganz stark davon aus, aber das war für mich wirklich so ein Moment, wo ich gesagt habe, das sind keine Menschen, die ich zu meinen Freunden zählen möchte, auf die ich mein Leben aufbauen möchte, für die ich irgendwas geben möchte. Das ist das Allerletzte für mich gewesen. Und habe es aber dann noch nicht so ganz geschafft, mich davon zu trennen. Dann gab es ein paar Wochen später nochmal so ein Grillfest. Und da ist dann halt für mich der Moment gewesen, wo ich genau wusste, ey, hier endet das jetzt. Ab dem Zeitpunkt habe ich dann noch nichts mit denen zu tun gehabt. Da waren wir dann bei einem Kameraden zum Grillen und haben auf der Straße Fußball gespielt zu zweit. Ich war, wie gesagt, so 17, 18, er war Anfang 30, also schon deutlich älter als ich. Und es kamen drei, ich weiß es nicht, ich kann nicht sagen, welcher Herkunft, auf jeden Fall drei Jungs uns entgegen, Kinder. Lass sie zwischen 9 und 12 gewesen sein, die am Straßenrand vorbeigingen und haben irgendwas gesagt. Aber total, also es war ja vollkommen egal, was sie gesagt haben, also mich hat es nicht gejuckt, ihn aber. Er hat das gehört, also der Kollege, mit dem ich dann da war, ist auf diese Kinder zugegangen und hat angefangen, auf diese Kinder einzuschlagen. Er hat Kinder, er mit seinen Anfang 30, auf Kinder eingeschlagen, mit einer Gewalt, das ist einfach nicht mal, also was ist das hier, was mache ich hier? Ja. Wieso bin ich in diesem Moment hier? Das ist nicht mein Leben. Und das hat sie, der Arm wurde dann noch schlimmer, also sie haben dann natürlich ihren Eltern Bescheid gesagt, es gab noch eine große Auseinandersetzung mit Polizei und sowas, aber das war für mich so wirklich, das waren die beiden Wendepunkte in meinem Leben, wo ich gedacht habe, mit dieser Szene niemals. Und diese Erfahrung musste ich aber für mich machen, um da halt mit rauszukommen auch. Ja?
Also ich glaube, an sowas wird natürlich auch die Verrohung einfach deutlich, ne? Weil du kannst ja keine positiven Gefühle in dir tragen, wenn du imstande bist, 9- bis 12-Jährige zusammenzuschlagen. Ne? Also ich meine, wo bist du da der Held? An keiner Stelle?
Sagst du, sag ich auch. Und jetzt gehst du zurück zu diesem Grillfest. Ja. Erzählt das, also er, und der kriegt zu hören, ja, hast du richtig gemacht, dem Bengel hätte ich auch eine gegeben und sowas. Solche Dinge, und kriegst halt Befürwortung für diese Aktion. Und da war klar, und ich war zum Glück, also das muss man ja auch sagen, es gibt viele, die sind dann eben nicht so selbstbewusst oder machen sich darüber Gedanken, für die ist das dann egal, aber ich war zum Glück so, dass ich gesagt habe, also für mich ist das nichts, habe den Abend dann da durchgezogen, habe mich nie wieder bei den Leuten gemeldet.
Ja.
Und auch der Ausstieg war nie einfach. Ja, also das ist ja, du gehst ja auch nicht einfach aus so einer Szene raus. Mhm. Ne? Also wenn da mehrere Jahre, also was heißt mehrere Jahre, 3-4 Jahre waren das bestimmt, die ich da dann drin war vom 15 ja. so an. Also. Und du gehst da nicht einfach so raus aus so einer Szene.
Du bist ja auch erstmal alleine wieder, ne?
Es geht nicht darum, dass du alleine bist, aber die Leute wünschen dir auch ja. Tod und Hass an den Hals. Ja?
Also das heißt, passiert dann, du, also jetzt wirklich so, wie es war, du hast dich dann angefangen, du hast ja nicht gesagt,
ich habe mich nicht mehr gemeldet, genau, ich habe mich einfach nicht mehr gemeldet, habe nicht mehr reagiert, habe gesagt, nee, ich habe keinen Bock am Wochenende ja. da und dahin mitzukommen und habe gesagt, ich habe was anderes vor und habe dann einfach gehen angefangen,
mich zu trennen. Bei denen schon die Alarmglocken los, das kennen sie ja
genau,
wahrscheinlich.
Genau, richtig, ne? Richtig. Ich bin ja nicht der Erste, der das macht. Ja. Und es ging dann so weit, dass ich dann irgendwann auch gesagt habe, pass auf, ich möchte mit euch einfach nichts mehr zu tun haben. Ja. Das ist einfach nicht das, wofür ich stehe. Ich möchte ein anderes Leben leben.
Ja.
Es sind einfach nicht meine Werte. Ich teile das nicht. Und dann ging es halt auch los, dass die Familie bedroht wurde. Ne? Mhm. Also auf einmal bekam ich dann von der NPD Post in den Briefkasten, wo dann halt Flyer drin waren, was ich vorher nie bekommen hatte. So. Dann kam die Deutsche Stimme nach Hause geliefert, die Zeitung der NPD. Dann kam Morddrohungen nach Hause geliefert zu meinen Eltern. Es gab auch
also einen Anruf. Per Brief?
Ja, per Brief, klar. Okay. Also meine Adresse war ja auch bekannt. Ja. Ne? Also, und du bist dann halt im Elternhaus, da ziehst du ja auch nicht weg. So, ja. Ne? Also es ist schon alles nicht so geil gewesen, muss man sagen.
Wie war das, wenn ich so weit fragen darf, mit deinen Eltern? Haben die da, ich meine gut, du hast ja als Eltern dann wahrscheinlich gar keine Chance da einzuwirken. Aber haben die das sofort alles mitgekriegt? Oder also ist das...
Vieles ist bei denen gar nicht angekommen, weil ja. ich es natürlich vorab dann ne, gemerkt habe, abgefangen habe, geguckt habe, was kommt da und sowas. Und dann einfach nur wusste, da, also, dass das halt ganz ekelhaft werden kann.
Ja.
Es ist aber zum Glück nie mehr passiert.
Okay.
Also es gab eine Aktion, da waren dann irgendwelche Autos vor der Tür oder an der Bushaltestelle gegenüber direkt, die da geparkt haben, wo du genau wusstest, wer da drin sitzt und so. Aber es ist nie irgendwas passiert. Also es ist zu keinen Übergriffen gekommen, es ist niemand geschädigt worden. Kann man nur auf Holz klopfen, dass das gut gegangen ja. ist. Ich möchte aber nicht wissen, wie es Leuten geht, die noch tiefer da drin sind.
Und höher, ne?
Und höher, ja. nicht genau. Also diesen Menschen, und das ist eben das, was ich sage, ist halt so verdammt schwierig. Ja, auf der einen Seite grenzt du sie komplett aus oder möchtest mit diesen Menschen nichts zu tun haben. Aber auf der anderen Seite, die Leute, die halt irgendwie raus wollen, die brauchen auch irgendeine Anlaufstelle, um sich hinwenden ja. zu können, um da rauszukommen.
Ja.
Und das Ziel ist ja eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, man möchte ja jeden dazu bekommen, sich umzudenken und irgendwie da rauszukommen. Man möchte ja keine Nazis haben.
Ja.
Ne? Aber wir geben ihnen auch nicht die Chance. Und das ist halt das Schwierige.
Das stimmt,
manchmal, ja. also ich kann jeden verstehen, der sagt, ich rede nicht mit denen, ich will von denen einfach gar nichts wissen und so. Aber nur wenn ich mich mit Menschen unterhalte, kann ich ihnen auch etwas von meiner Meinung mitgeben. Mhm. Und es wird genug Leute geben, wo ich falsch ankomme, wo ich auch dafür eine kassiere, in Anführungszeichen. Mhm. Aber es wird auch die Menschen geben, die ich damit erreiche, gerade im jüngeren Alter.
Gerade mit deinem Hintergrund.
Gerade mit meinem
Hintergrund, wenn ich da jetzt hinkomme, dann... Ne?
So. Kann es sein, dass es keinen interessiert.
Genau, es interessiert keinen, weil du warst ja schon immer so eine linksgrün versiffte Gutmenschin oder so. Ne? Aber ja, ich glaube, mit deiner Geschichte kannst du bei Jugendlichen natürlich am ehesten noch was bewirken wahrscheinlich, oder? Also ich glaube, es gibt so ein Point of no return, wobei nein, Menschen können sich ja immer entwickeln. Den stimmt, den gibt es nicht.
Also du, ich sage, also das muss ich sagen, ich sage, du änderst dich nie zu 100%, du legst das nicht ab. Ja?
Ja.
Also auch ich habe zwischendurch immer noch mal, wo ich merke, boah, das sind alte Muster, alte Schemata mhm. oder sowas, in denen du denkst. Und deshalb war es mir so unglaublich wichtig, so eine Aktion wie Zeigt Rassismus die rote Karte ins Leben zu rufen
ja.
und da nochmal drauf zurückzukommen. Weil ich genau wusste, das, was ich damals mitgemacht habe, das ist nicht gut, das kann einfach, das darf einfach nicht existieren in so einer Form und du musst irgendwas dagegen tun. Du musst deine Erfahrungen nutzen, die du gemacht hast und dich aktiv dagegen einsetzen. Und das habe ich dann getan.
Ist das denn jetzt noch so, wie bei so einer Aktion, dass dann auch aus dem rechten Spektrum bei dir noch was ankommt? Oder ist das wirklich...
Du wirst lachen, es war sehr viele Jahre lang ruhig.
Ja.
Bei Zeitrassismus, die rote Karte, ist es wieder aufgekommen, dass sich jemand aus dem Kreis gemeldet hat.
Ja.
Und ich habe tatsächlich überlegt gehabt, als die Aktion hier im Pitcher war,
ja.
Zwei Freunde von der Security zu fragen, die ich kenne, ob die nicht hier hinkommen, um eben auch Schutz für die Leute hier zu bieten.
Ja.
Habe aber sehr schnell gemerkt, dass das einfach nur warme Luft ist, dass an dem Tag sowieso was anderes bei deren Szene geplant war.
Ja.
Und von daher, dass da hier keiner auftauchen würde.
Okay.
Hätte ich ernsthaft Bedenken um die Sicherheit der Leute gehabt, hätte ich das gemacht oder hätte zumindest mit Andi vorher darüber gesprochen.
Ja.
Aber es war mir sofort klar, dass es einfach nur, um nochmal sich zu melden, zu zeigen, pass auf, wir haben dich immer noch auf dem Schirm.
Ja.
Und jetzt muss man dazu sagen, meine Daten sind halt komplett öffentlich. Ne?
Ja.
Also du findest auf jeder komischen Internetseite findest du meine Adresse. die ich gemacht habe, oder meine Handynummer, ich gehe damit ja auch durch meine Berufswahl sehr offen um, muss ich, also dass die mich wiederfinden, kontaktieren und sowas. Aber im Großen und Ganzen wirst du in Ruhe gelassen, also habe ich keine Berührung mehr.
Ja. Was ich wirklich faszinierend finde an solchen Stellen wie Autos stehen vor der Tür und so, wie viel Energie in eine Einzelperson gesteckt wird, weil eigentlich könnte denen das doch total Rille sein, dass jetzt der 17-jährige Mopper sagt, hier, ciao Kakao, habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber das ist ja, und ich habe immer so das Gefühl, wenn man das so mitbekommt oder sich auch unterhält, dass die Hauptenergiequelle wirklich der pure Hass ist, oder? Also als Nazi musst du hassen, ne?
Du hast automatisch, also
kannst du auch lieben im Gegenzug? Also,
das ist eine sehr gute Frage. Also, ich glaube, jeder Mensch kann Liebe empfinden, aber ich glaube, die selber ziehen sich halt durch ihren Hass so hoch, weil es der größte gemeinsame Nenner für sie ist. Ja, ein Feindbild zu schaffen, an dem sie alle genau das Gleiche empfinden und das, sich daran eben halt hochziehen. Ja. Und damit kannst du dich halt hochschaukeln, kannst verschiedene Situationen erschaffen und sowas, bis das halt in den Köpfen der Leute drin ist. Ich glaube aber trotzdem, dass auch diese Menschen, jeder hat eine Familie, jeder hat Eltern, jeder hat vielleicht Geschwister, hat schon mal eine Liebesbeziehung gehabt und sowas. Also natürlich können die auch Liebe empfinden, aber für die ist Liebe halt eben nicht so wichtig wie dieses Hassbild. Ja. Und ich glaube, dass das halt der große Unterschied ist. Da, wo wir unsere Energie in Liebe investieren, wie du mit Familie und sowas.
Ja, oder in positive Dinge einfach. Ja, ne? So, und das ist total, also nicht, doch, ich finde es schon faszinierend, auch ein Stück weit, nicht im positiven Sinne, aber ich stehe schon außen und staune auf sowas. Ne? Auch so diese Konfrontation, die auch sehr gerne eingehen. Also wenn ich so an meine Jugend und so kleine oder auch schon Ticken größere Konzerte in der Oi-Szene denke, wo sich immer wieder auch Rechte mit drunter gemischt haben. Immer. Ne? Immer. Und dann auf der Bühne irgendwelche Ansagen. Erinnere ich mich auch an ein Broilers-Konzert. Da waren die im Tor 3 Vorband von Planlos, weil damals der Michi, mit dem ich zu dem Zeitpunkt näher in Kontakt stand, ist ausgestiegen bei Planlos. Und das war, so wie ich das erinnere, sein Abschiedskonzert. Das muss ich so 23 rum gewesen sein, ein paar Jährchen her.
Ja.
Und dann stand der Sammy auf der Bühne und hat so eine Ansage gegen rechts gemacht und ich stellte dann fest, dass ich wohl ungünstig stand, weil um mich herum schossen nur die Mittelfinger nach oben.
Und du musst bedenken, Planlos ist auch Düsseldorf, Punkrock, ja immer schon anti-rechts gewesen und aber das ist auch heute noch. Du kannst heute noch auf Broilers-Konzerten, auf Hosen-Konzerten, es ist egal, wie politisch sich eine Band engagiert.
Und verrückt.
Das sind Bands, die haben immer eine klare Linie gefahren. Die haben immer genau gesagt, pass auf, Leute, das ist scheiße. Aber ich finde, und das ist jetzt der Punkt, ich finde es wichtig, dass die Leute nicht von vornherein ausgegrenzt werden und ausgeschlossen werden.
Da sind wir wieder bei dem,
du hast recht. Ne, also auch mit T-Shirts und sowas. Also das finde ich bei den Broilers einerseits total klasse. Die haben, die haben ja ihre Security, sind geschult auf bestimmte Dinge, die halt nicht reinkommen und sowas. Aber dadurch, dass du die Menschen da auch wieder ausgrenzt, hast du keine Möglichkeit, sie einzufangen. Mhm. Weil genau diese Bands, wie Broilers, Hosen und Co., die Erfahrungen machen, die Menschen erreichen mit ihren Liedern, mit ihren Songs, mit ihren Ansagen, die haben auch die Power, in so einer Masse diese Leute aufzufangen und denen vielleicht den Halt zu geben, den sie noch brauchen, um aus so einer Szene wieder rauszukommen. Mhm. Deshalb, das ist alles so schwierig. Super. Was ist jetzt das Richtige? Ne? Lässt du die Leute auf das Konzert, hast dann das Blöde, dass da so ein paar rechte Vollidioten dabei sind, so, die im besten Fall einfach nur da sind als Gast und sich das anhören und im besten Fall nach Hause gehen und drüber nachdenken, was sie eigentlich für eine Scheiße da bauen.
Aber das finde ich einen ganz tollen Ansatz, den man wirklich tatsächlich noch viel mehr verbreiten müsste, weil ich wäre jetzt vor unserem Gespräch die Erste gewesen, die gesagt hätte, mit solchen Arschlöchern möchte ich gar nicht in einer Reihe stehen, aber auf den zweiten Gedanken hin, mit deiner Sicht darauf, lasst uns alle unsere Herzen öffnen und Arme und gegebenenfalls kommt jemand kuscheln, der vielleicht kuscheln möchte.
Genau, ich kann aber noch nicht verstehen, dass halt nicht kann oder nicht möchte, der halt auch sagt, ich habe mit denen solche Erfahrungen gemacht, ich möchte das einfach, ich möchte diese Menschen nicht in meiner Reihe haben.
Ja.
Es ist total schwierig. Du wirst kein richtig oder falsch haben, du musst einfach eine Entscheidung für dich treffen, was möchte ich an dieser Stelle.
Ja.
Und ich bin eher der Typ, der sagt, ich versuche den Menschen ein offenes Ohr zu geben, ich versuche mit denen zu argumentieren, zu reden, was mir passiert ist, wie ich die Szene wahrgenommen habe, wie ich da rausgekommen bin. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, nee, wenn ich einen sehe, der kriegt von mir eine Backpfeife und mehr habe ich dafür nichts zu tun. Jede Haltung ist auf seine Weise richtig und falsch.
Gut, aber wenn wir natürlich gegen Nazis sind und wollen, dass es keine mehr gibt, dann hast du vollkommen recht, dass wir unsere Mitte öffnen müssen, damit wir sie auch da rausholen. Weil ansonsten, wenn wir die Mitte verschließen, dann bleiben sie ja da, wo sie sind.
Ne? Und das gerade in einer Zeit, ja, wo AfD und Co., also diese rechten Parteien, die sich immer noch so ein bisschen mehr an der Mitte der Gesellschaft orientieren und die auf ihre Seite kriegen, das ist der Fehler, wo wir sie halt ausgrenzen. Ja. Weil wir halt einfach sagen, die Mitte geht uns verloren. Mhm. Die Mitte wandert nach rechts ab, weil wir es nicht geschafft haben, sie von links oder, was heißt links, aber von der gesunden Menschenseite zu überzeugen.
Ja.
Das ist auch immer das, was ich sage. Für mich ist es nicht links antirassistisch zu sein. Antirassismus ist ein Grundgedanke drauf. Das hat nichts mit links zu tun.
Nein, also das steckt ja auch zum großen Teil in der CDU. Ne? Also da ist ja, muss man ja sagen, also die sind bestimmt nicht links, aber die sind auch eben nicht komplett. Da gibt es auch Ausnahmen. Oh Gott, das ist schwierig.
Ja, ich glaube, da könnte man eine ganz eigene Sendung drüber machen, über solche Themen. Wichtig ist für mich, jeder, der die Möglichkeit hat, der redegewandt ist, der die Möglichkeit hat, auch mit Argumenten zu überzeugen, der sich dazu selber jetzt berufen fühlt, zu sagen, okay, ich glaube, ich könnte das auch, ich habe da auch genug Erfahrung oder ich kann zumindest mit Menschen reden auch und die von Dingen überzeugen, versucht doch mal, wenn es zu so einer Situation kommt, anstatt die Fäuste zu sagen, man spricht darüber.
Ja.
Man hört euch vor allem auch die andere Seite an, was die für Erfahrungen gemacht haben, weil da sind natürlich auch Erfahrungen, die einfließen. Das wird niemals eure Sympathie treffen oder sagen, ja, kann ich nachvollziehen, das wird niemals passieren.
Ja.
Aber dadurch, dass ihr denen ein offenes Ohr bietet, denken die schon anders, weil sie denken so, hä, normalerweise gibt es ein ganz blödes Echo darüber, wieso hört die Person mir jetzt eigentlich zu? Und das verwirrt Menschen. Ja? Das bringt Menschen auch zum Nachdenken so, wieso machen die das jetzt? Und wenn ich dann mit den anderen Geschichten ankomme und sage, pass auf, die Erfahrung habe ich gemacht, ich war mal genau an der Stelle, wo du jetzt stehst und ich habe aus den und den Gründen, kann ich das einfach nicht mehr oder möchte ich das einfach nicht mehr. Also, ob es am Ende irgendwas bewirkt hat bei Menschen, kann ich natürlich, es gibt keine Belege dafür, aber ich bin mehrmals mit einem sehr guten Gefühl nach Hause gegangen. Ja. Ich glaube, diese Menschen denken zumindest drüber nach und haben eine Option gefunden, für sich selber drüber nachzudenken. Ja. Und das bedeutet mir halt sehr viel.
Ich glaube, sonst hätte das Gespräch ja überhaupt nicht länger als eine Minute gedauert.
Genau, weil wenn die komplett kontra wären, wäre es genau wie von der umgekehrten Seite. Man sagt, hier bricht das ab und es passiert irgendwas. Genau.
Ja, das stimmt. Ja, da kann man wirklich also nicht genug machen. Ne? Also es gibt da, ich habe auch... damals in dieser großen Flüchtlingswelle war ich noch in der Jugendhilfe und dann musste unser Träger ziemlich schnell auch Auffangmöglichkeiten schaffen für die unbegleiteten Minderjährigen und dann habe ich mit ausgeholfen und das war schon auch interessant halt, ne? Weil das ist, wenn du dann mit Leuten sprichst und ich bin dann halt so, dass ich, da kann ich auch nicht meine Klappe halten, weil ich diese Stammtischparolen, ja, und das erste, was die kriegen, wenn die nach Deutschland kommen, ist ein Handy. Nein, das haben die tatsächlich schon mitgebracht. So, ne?
Ja.
Also so diese einfachsten Dinge, wo du schon mal sagen kannst, nein, das stimmt einfach nicht. Ne?
Und selbst wenn es so wäre, ganz ehrlich,
ist auch scheißegal.
Ist auch scheißegal. Wollte ich gerade sagen, also wenn, dann sind das eh irgendwelche gebrauchten Dinge, die du, Arschloch, der das gerade sagst, auf den Müll wirst, weil du sagst, oh, ich habe mir das neue iPhone 12 gekauft. Und so, warum brauche ich denn jetzt hier noch das iPhone 11, 10 und 9? Die werfe ich weg. So. Ja. Und das sind die Dinge, die, wenn überhaupt, da verteilt werden, damit die Leute Kontakt zu ihren Familien halten können. Wenn es überhaupt passiert.
Ja, ja, und das war dann tatsächlich auch sehr bewegend, weil da war auch zwei Jungs, die mir sehr in Erinnerung geblieben sind. Einer, der unfassbar gut Deutsch gesprochen hat und ich zu ihm gesagt habe, warum sprichst du nur so gut Deutsch? Und er gesagt hat, ich hatte ja 6 Wochen Zeit auf dem Weg hierhin, habe ich gelernt, damit ich ein bisschen kann, wenn ich hier hinkomme. Sonst, ich bin doch ganz verloren.
Wahnsinn.
Ja,
wahnsinnig
wirklich,
schöne Geschichte.
Total. Und ne, so, oder dann hatte ich einen Jugendlichen von der Elfenbeinküste, der auch unglaublich mein Herz berührt hat, der Kindersoldat war und von seiner Flucht erzählt hat. Die Details lasse ich weg, weil die einfach nicht schön sind. Der zwischendurch auch immer in Psychosen gekommen ist. Und dann war immer klar, wenn irgendwer von uns die weiße Hexe ist, dann war die Psychose da. Und dann ging es natürlich sofort nach Grafenberg, da wurde wieder neu. Und dann war der wieder der tollste Mensch. Ne? Aber natürlich mit so einer Erfahrung, Kindersoldat, so eine Flucht. Der ist nachher irgendwo, haben die einen Kofferraum für den aufgemacht und gesagt, hier bitte. Und er wusste gar nicht, in welchem Land er überhaupt ist. Und war hier in Düsseldorf und ist einem Marokkaner begegnet, der Französisch konnte. Und dann hat er ihn gefragt, was er denn jetzt, und er hat ihn zur Polizei gebracht und dann kam er nach Kaiserswerth, wo damals, ne, so. Und dann hat er seinen Weg gefunden. Aber das ist so krass, denn die denken ja auch immer, ja, dann kommen die hier schön ins gelobte Land. Ja, nee, der Weg hierhin, ne, oder diese Sache mit, und dann kommen immer nur die Männer, ja, weil Frauen und Kinder diese Reise vermutlich gar nicht überleben würden. Ja, so, und das sind alles so Argumente. Ich kann das jetzt gut, weil ich das weiß aus erster Hand, und dann stehst du sofort da und haust den Leuten das um die Ohren. Die meisten tatsächlich werden dann sehr klein, sehr ruhig, denken nach und sagen, ja, danke, dass du mir das mal so erzählt hast.
Ja, und das ist, ne, also es wird genauso, und das ist immer das Wichtige, den Menschen begreiflich zu machen, die halt ihre kompletten Anti-Haltung haben, ja, die mit ihrem Ja-Aber ankommen. Ja. Natürlich gibt es auf der anderen Seite auch schwarze Schafe, die damit drüber kommen.
Immer gesagt,
dafür ist der Weg halt dann auch sehr schnell offen.
Ja.
Aber die gibt es bei uns auch.
Richtig, ja? Es kommt immer der Querschnitt unserer Gesellschaft.
Genau.
Ja, es wird der Mediziner kommen, es wird aber genauso der Drogendealer kommen.
Ja.
Ja, es wird der Heilige kommen, es wird genauso der Vergewaltiger oder Mörder kommen. Ja, also die sind da alle mit bei. Aber wie gesagt, die sind auch zuhauf hier.
Richtig, und na? Wir machen die Leute halt auch teilweise dazu. Wenn du den Leuten keine Chance gibst, ja, und sie gar nichts anderes werden lässt, wenn du sie ausgrenzt, wenn du ihnen sagst, die kommen jetzt nur hier hin,
flüchten. Nee, arbeiten und, dürft ihr hier nicht.
Genau, arbeiten gibt, und da sind wir leider auch als Staat ein Stück weit mit Schuld, dass sie keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, keine Arbeitsgenehmigung und sowas. Ja, es gibt genug nämlich auch, die arbeiten wollen und es einfach nicht dürfen, weil wir mit unserer Bürokratie-Scheiße das einfach verhindern.
Genau.
Ja, und dass die sich aber auch irgendwie einen Lebensunterhalt finanzieren müssen, egal wodurch, ja. Und wenn es im blödsten Fall sowas ist wie ein Handy klauen oder sowas, ja, was sollen die denn machen? Die können, die kriegen teilweise nicht zu essen da. Mhm. Die sind halt auch verloren. Also es ist so oder so, es ist eine ganz beschissene Situation in der Welt.
Und sowieso schon ausgegrenzt sind in ihren Lagern.
Ja.
Ja, also das ist ja nicht so, dass die jetzt dann in unserer Mitte aufgenommen werden sofort, ja, sondern die sind ausgelagert. Bei uns auf dem Dorf sind die dann auf dem Feld, die Container, wo die leben. Ja, natürlich beschäftigen die sich nur, die sind ja, die integrieren sich ja gar nicht. Nee, hast du mal gesagt, komm mit mir in die Kneipe, setz dich hier mal hin. Ne, also ich, als ich, da war ich ein Kind, 10, 11, da war der Jugoslawienkrieg und dann kamen ja auch ziemlich viele Flüchtlinge zu uns. Und wir hatten bei uns auch im Dorf so einen mittendrin, so einen ehemaligen Saal, und da waren viele Zimmer. Und die Kinder haben auf dem Spielplatz gespielt und dann haben die das Baby vergessen. Der war so 18 Monate alt.
Oh.
Ja, und ich habe früher immer viel mit nach Hause gebracht, also sämtliche Tiere, die ich immer behalten wollte.
Dann hast du Baby mit nach Hause.
So, und als ich dann mit dem 18 Monate alten Windelkind vor der Tür stand und zu Mama gesagt habe, habe ich gefunden, da habe ich den behalten.
Oh. Hat sich Mama sicher sehr gefreut.
Ja, hat sie gesagt, nee, also den bringst du jetzt mal bitte zu seiner Familie zurück. Und das habe ich dann auch gemacht. Und irgendwann nach Stunden ist meine Mutter gucken gekommen, was mit mir passiert ist, weil ich natürlich sofort in diesen Kreis als Dankeschön aufgenommen wurde mit meinen 10 Jahren, durfte ich mich mit auf den Boden setzen. Dann haben wir alle mit den Händen aus so einem Topf gegessen mit so Brot und ich war im Himmel. Ich habe gedacht, wie schön ist das denn hier bitte? Und meine Mutter, die Gott sei Dank auch jetzt weniger Vorbehalte hat, kam ganz entspannt da rein und ich dachte, so, ja, ich wollte noch meine Tochter abholen, die muss dann jetzt langsam auch mal nach Hause. Und das sind ja auch so schöne Geschichten, die man wirklich erleben kann und auch den Menschen dann einfach, also ich kann nicht aus so einer Vergangenheit wie du erzählen, aber zumindest aus so Sachen, wie schön es auch sein kann. Ne?
Auf jeden Fall. Und vielleicht, um das ganze Thema so ein bisschen auch abzuschließen, vielleicht denken wir einfach nochmal dran, wir selber hatten in Deutschland auch eine Zeit, ja, in der wir getrennt waren zwischen Ost- und Westdeutschland. Und als da die Mauer gestürzt ist, ja, und die Leute von Ost- nach Westdeutschland drüber sind, haben wir das gefeiert. Wir haben mit den Menschen da zusammengesessen. Es gab eine Riesenparty. Das, und auch das war eine Flucht. Die sind, der Osten Deutschlands war scheiße damals. Ja. Und das war auch eine Flucht. Und wir haben es begrüßt, wir haben gefeiert, wir haben gejubelt. Und heute grenzen wir es aus, nur weil es aus einem anderen Land ist, weil es eine andere Hautfarbe ist und sagen, oh, wie kann das, das verstehe ich einfach nicht, das will in meinen Kopf nicht rein, weil am Ende sind wir alles Menschen, wir haben Angst vor etwas, wir fliehen und das, jeder, der in Gefahr nimmt zu sterben bei einer Flucht, der macht das nicht, um, ja, weil er sagt, da habe ich jetzt Lust zu, das ist geil, das ist kein Luxus, den die da haben.
Ja.
Die fliehen und krepieren dabei teilweise und das macht keiner aus, ja, da kann ich ein Diebesleben aufbauen oder sowas. Das ist nicht der Hintergrund.
Ja, Das finde ich ist ein gutes Schlusswort zu dem Thema. Und dann finden wir jetzt schnell die Kurve, wo wir gerade schon mal waren, zurück zu den Broilers. Denn du darfst jetzt mit denen zusammen die Warm-Up-Shows begleiten. Was ist genau deine Aufgabe da? Mopper ist ja ein Ball.
Ja, das ist richtig. Ich habe mich auch sehr gefreut, als die Anfrage von JKP kam, von Patrick, ob ich nicht Bock hätte und Zeit hätte, die Jungs zu fotografieren bei ihren Warm-Up-Shows. Werden ein paar Pressebilder benötigt, ein paar Fotos. Und das habe ich jetzt ja schon ein paar Jahre gemacht, dass ich dann immer wieder angefragt werde, wenn es gerade so darum geht, jetzt hier in der Nähe Konzerte zu haben und sowas. Das heißt, ich bin dann halt schon ab mittags da, werde also auch nicht nur abends die Konzerte fotografieren, sondern gehe halt wirklich hin und nehme das ganze Geschehen auch so ein bisschen Backstage auf, wie laufen die Vorbereitungen ab. Also das, was auch nicht jeder sieht, weil das sind ja die interessanten Eindrücke, die du auch bekommst. Ja. Ne? Am Ende existieren nach so einer Show so knapp 300, 400 Bilder, die dann halt aussortiert werden, schon mal eine grobe Vorauswahl damit, weil sich auch vieles ähnelt, der Band danach bereitgestellt werden und sie können dann halt selber komplett frei entscheiden, was sie damit machen. Ne? Also was geht an die Presse? Logisch, das sind dann halt eher die Bilder vom Konzert selber.
Ja.
Aber die ähneln sich ja auch. Ne? Also sind wir ehrlich, jeder, der schon mal eine Broilers-Show gesehen hat, weiß, wie die Jungs auf der Bühne aussehen.
Und
die Mädels, danke, vielen Dank. Es ist komplett richtig. Übrigens auch da bei den Santa Claus-Konzerten, die jetzt Santa Social Club-Konzerten im letzten Jahr, hatten sie ja eine Keyboarderin mit dabei, die
war ja so toll.
Boah, was für eine Wahnsinnsfrau, eine Mega-Power-Ausstrahlung, geiler Charakter, super Stimme, die haben so gut harmoniert und das ist halt das Schöne, ja, auch das, also dass eine Band wie Broilers, dass er einerseits Ines natürlich am Bass, aber auch, dass er einfach, ist scheißegal ist, bist du Mann, Frau, grün, weiß, du bist einfach inkludiert und bist ein Teil der Band. Ja, ich glaube, die hat sich zu keinem Zeitpunkt, also auch so wie ich es Backstage erlebt habe, ausgeschlossen gefühlt oder nicht als Bandmitglied.
Ja.
Und das ist halt total geil. Und das sind die Momente, die ich versuche zu transportieren. Ne? Also die Emotionen festzuhalten, wie ist das Leben hinter der Bühne, wie ist es auf der Bühne, vor der Bühne, wie ist es fürs Publikum und da halt einen guten Mix draus zu finden, sehr authentisch die Bilder rüberzubringen, und eben nicht irgendwelche gestellten Fotos daraus zu machen. Und das ist meine Aufgabe und dem fühle ich mich halt auf jeden Fall gewachsen, weil ich es halt über mehrere Jahre jetzt gemacht habe und ich finde es einfach immer wieder großartig, mit den Jungs und Mädels auf Tour zu sein.
Hast du denn da irgendein Konzept im Kopf, im Vorfeld oder sagst du, ich lasse mich einfach von der Stimmung des, weil es ist ja wahrscheinlich auch immer eine andere Stimmung, ein anderer Moment und so lässt du dich damit reinziehen, um möglichst authentisch zu sein oder hast du schon so ein Grundgerüst im Kopf, was du transportieren möchtest?
Also es gibt schon so ein paar Vorbereitungen, die man selber trifft. Mhm. Also was für mich immer klar war, lustigerweise sind die Broilers auch die einzige Band, die es bisher gesagt haben, aber was für mich immer klar war, ist zum Beispiel als Vorbereitung, ja, ich möchte unauffällig sein. Das heißt, ich ziehe mich dunkel an, ich ziehe mich langärmig an und sowas. Also ich versuche halt unterzugehen, dass man mich gar nicht wahrnimmt. Das ist das beste Lob, was ich bekommen kann. Ach, du warst auch da, das habe ich gar nicht gesehen. So, ja, es ist einfach so, weil dann habe ich auch keinen Gestör.
Ja.
Ne, weil es ist auch immer wieder schwierig, vor den Leuten dann rumzuspringen, auch vor der Bühne und da ein paar Fotos zu machen. Die wollen ja ihr Konzert genießen. Das darf halt nie in den Hintergrund geraten. Das Konzert steht immer an erster Stelle für mich.
Ja.
Das heißt, ich würde nie was tun, was das Konzert gefährdet, die Show gefährdet oder sowas. Das muss man einfach so professionell auch machen.
Ja.
Ansonsten wirst du auch nie solche Jobs lange machen. Ja?
Also du würdest jetzt nicht so lästig auf der Bühne zwischen den Leuten hin und her springen. Und
genau, es wird immer mal Momente geben, wo man das vielleicht einmal ganz kurz macht, dann blitzt man kurz auf, ist aber sofort wieder weg, weil man halt einfach zum Beispiel am Ende bei der Danksagung das Bild von hinten braucht
und verbeugt wird. Das ist aber auch so schön einfach.
Genau, immer, ne? Aber am Ende freut sich ja auch jeder über dieses Foto, was er dann sieht, wo er dann vielleicht auch sich vorne in den ersten paar Reihen wiedererkennt und sagt, ach guck mal, da standen wir. Und das ist ja auch ein Happy Moment für die Leute. Ja. Und deshalb diese Mischung zu finden aus Publikum, Band, Backstage, das ist halt so meine Aufgabe, die ich habe. Und viel mehr bereite ich mich nicht vor. Also ich lasse mir die Setliste vorher geben, frage nochmal nach, ob es irgendwelche Besonderheiten gibt, die der Band wichtig sind bei der Show, die festgehalten werden sollten oder die es gibt. Und ansonsten lasse ich mich einfach mitnehmen, versuche viel von der Show, also selber kriege ich die Show nicht mit, also es ist Wahnsinn, wie schnell so eine Zeit vorbeigeht, wenn man arbeitet oder sowas, aber versuche halt mit einem Auge durch die Kamera zu gucken, den Moment festzuhalten, aber mit dem anderen immer wachsam zu sein, passiert irgendwas, sind Emotionen im Publikum, fangen die gerade das Weinen an, weil ihr da oben läuft oder sowas, ja? Und das dann eben auch umzuschwenken und zu sagen, okay, jetzt muss ich aber das Publikum drauf haben, weil da jetzt gerade die Leute anfangen zu weinen und an ihre Liebsten denken oder sowas.
Ja.
Das halt einfach genau diesen Mix am Ende ausmacht, was so eine Show transportiert. Wahnsinnige Freunde, Familiarität. Gott, das Wort gibt's gar nicht. Eine familiäre Atmosphäre.
Und wir können es einfach erfinden, ja, gerade.
Ja? Eine familiäre Atmosphäre und natürlich auch die traurigen Momente, wo man Menschen vermisst, mit denen man Momente geteilt hat.
Ja.
Und das ist halt also bei so einer Broilershow alles gegeben. Und aber nicht nur, also bei eigentlich ganz vielen Bands, wenn man sich darauf einlässt. Und das ist das Schöne an Musik. Es kann halt so unglaublich verbinden.
Ja, ja, das, also, und wie machst du dann den Switch zwischen Kamera und Video?
Ja, also Videos ist tatsächlich, das habe ich irgendwann mal zwischendrin angefangen, wurde bis jetzt auch noch nicht so genutzt. Ich glaube, ja, da ist die Überzeugung noch nicht da, dass so ein Video, so ein kleiner, keine Ahnung, 1-2-Minuten-Trailer, was richtig Geiles sein kann. Ja. Das ist noch nicht so angekommen bei allen in Köpfen. Ich versuche es immer wieder mitzunehmen. Das ist der wahnsinnige Vorteil, den ich jetzt mittlerweile mit dem neuen Equipment habe.
Ja.
Auch da ich umgestiegen bin, dass es halt tatsächlich ein Tastendruck ist und du machst in dem gleichen Moment ein Video in der Top-Qualität, wie du sonst die Fotos machst.
Achso, das ist tatsächlich, ja, du machst mit deiner...
Ich mache mit dem gleichen Equipment, okay, mache ich jetzt auch Videos. Vorher war mit meinem alten Equipment, weil ich bis letztes Jahr genutzt habe, auch noch für die Social Club Tours, war alles im manuellen Modus, also sprich manueller Fokus setzt und sowas beim Video. Das hast du jetzt alles nicht mehr. Also Equipment, sage ich immer, ist einfach nur eine Hilfestellung. Genauso wie du kannst auf jeder Gitarre geil spielen,
ja,
aber es wird Gitarren geben, die dir einfach besser liegen oder dir das Leben erleichtern. Ja? Also genauso beim Tontechniker, der kann ein Mischpult mit 4 Kanälen haben, der kann es mit 16 haben, was auch immer. Es wird immer Equipment geben, was besser ist und dir deine Arbeit erleichtert. Du kannst aber mit jedem Equipment arbeiten.
Hm.
Und mit dem neuen Equipment, was ich jetzt habe, ist es für mich einfach, also ich brauche nicht mehr einen Fokus manuell setzen, er fokussiert auf die Augen. Ich ist eigentlich sogar für Dumme schon fast gemacht, du brauchst nur noch den Blick dafür zu haben, was natürlich geil ist und Möglichkeiten ergibt. Aber da muss man halt auch sagen, dass so 2 Kameras mit 2 Objektiven kosten nicht mal eben 15.000 Euro.
Wow, das ist viel.
Das ist viel, ja.
Ja.
Für eine Mischung aus Selbstständigkeit und Hobby ist das verdammt viel, ja.
Aber gut, am Ende wird sich das ja dann wahrscheinlich insoweit lohnen, dass du dadurch viel weniger Arbeit im Nachhinein hast.
Ich habe viel weniger Arbeit und es geht mir halt auch, es war schon immer so und das ist seit Anbeginn, dass ich für irgendwelche Musikbereiche irgendwas mache, es ist immer ein, alles, was ich irgendwie bekomme, ja, sei es ein Obolus, sei es wirklich eine feste Buchung, sei es irgendwas, wurde schon immer reinvestiert. Und das ist halt das Geile, was ich finde, das ist ja genau das Gleiche, also wie ich am Anfang gesagt habe mit dem Andi. Ich bin hier sofort aufgenommen worden, habe mich als Teil von etwas gefühlt. Und ich fühle mich als Teil dieser Musikszene. Die Musik gibt mir wahnsinnig viel und ich versuche, meinen Teil wiederzugeben. Und das ist das Schöne, was ich immer wieder sage. Wenn ihr irgendwas könnt, es ist scheißegal was, könnt ihr gut schreiben, macht ein Magazin, schreibt irgendwelche Reviews, schreibt Konzertberichte, fragt Magazine an, ob ihr mal einen Gastbeitrag machen könnt.
Ja.
Könnt ihr Musik machen, gründet eine Band, geht auf die Straße, macht irgendwas draus. Ja? Werdet selber aktiv und werdet ein Teil eines wahnsinnig geilen Lifestyles.
Ja, ja, das stimmt. Das ist aber, ich glaube, es trauen sich auch viele einfach gar nicht.
Aber was kann dir im Schluss, also dir kann doch nichts passieren. Also in Deutschland kann dir sowieso nichts passieren, selbst wenn ich mich mit der Fotografie komplett selbstständig machen würde. Was passiert mir denn? Im schlimmsten Fall sage ich nach einem Jahr oder 2, so, reicht nicht, um davon zu leben, ja, mache ich wieder einen anderen Job. Ist doch egal. Also hier, also in diesem Land passiert hier wirklich nichts. Hier fällt keiner durch ein Netz. So oft wir über diesen Staat schimpfen und wie schlimm hier alles ist und bla bla, wir haben
schön,
ein riesig gutes Sozialnetz. Ja.
Ja, also man muss das einfach mal sagen, egal wie sehr man schimpfen kann, aber auch im Rückblick, und das soll jetzt auch kein Thema werden, der letzten 2 Jahre, egal wie viel gemeckert wurde, ich denke, wir sind immer noch ziemlich gut. Also meine 96-jährige Oma hat das Ganze überlebt und ich denke, das liegt nicht nur an ihren Genen, ne? So, sondern auch, weil wir ganz viel geschützt haben.
Genau, es ist nicht perfekt, auf gar keinen Fall.
Nein,
ne?
Also, aber das war es halt auch nirgendwo. Ne?
Richtig, also es ist es halt auch nirgendwo und wie gesagt, es kann dir nicht viel passieren. Und im Zweifelsfall, du musst ja nichts anderes aufgeben dafür. Ich habe ja auch alles nebenbei gemacht. Ja? Also ich mache auch noch einen Hauptjob. Ich bin Teamleiter und Projektmanager in einer Werbeagentur. Ich bin ja nicht nur Fotograf. Ich mache das nebenbei. Aber die Zeit muss ich halt auch investieren. Also ich mache dann halt 2 Jobs in meinem Leben.
Was
aber das habe ich mir halt auch ausgesucht.
Wahrscheinlich irre anstrengend phasenweise ist. Ne?
Natürlich.
Ja. Und das ist das. Aber ich glaube, das schaffen viele Menschen schon einfach nicht. Weißt du, du hast die Vision, aber dann brauchst du ja auch irgendwie die Energie und den Elan und vielleicht auch das Glück, 2, 3 Leute zu kennen, um irgendwo auch so gut reinzurutschen wie du. Ich meine, wer hat schon das Glück und dafür die Broilers Fotos machen und im Gegenzug für 4 Promille den Merch.
Richtig, aber auch das so ist ja nicht von irgendwoher gekommen. Ja, das war alles Zufälle am Ende. Ne? Und wenn man aber für etwas brennt und an etwas glaubt und die Sache auch gut macht, also wenn man, ne, natürlich, ich sag jetzt mal, nicht jeder kann singen. Ja? Ich werde dich nicht motivieren, wenn du nicht singen kannst und dir sagen, ja, dann sing doch einfach. Das funktioniert halt nicht. Du musst halt schon irgendwas finden, wo du eine Leidenschaft für hast und was du auch einigermaßen gut beherrschst.
Ja.
Ja, du kannst immer besser werden, logisch, und das sollte auch jeder Anspruch sein, das ist auch meiner. Ich versuche jeden Tag bessere Fotos zu machen. Und so war es halt auch 2015 auf einem Konzert. Da gab es ein Wohnzimmerkonzert für die Aktion Lichtblicke e.V., was versteigert wurde. Das haben die Diehards in Bonn, haben halt die verschiedene Freunde und Bekannte angeschrieben, haben gesagt, komm, wir legen alle zusammen, wir ersteigern uns das, machen da eine fette Party draus. Habe ich auch mitgemacht, habe ich auch was zu beigetragen. Und dann habe ich gesagt, soll ich die Kamera mitbringen? Ich halte das ein bisschen für uns als Fotos fest.
Ja.
Und da kam der erste Kontakt zustande. Patrick Ort, der Manager JKPE, also nicht Manager der Broilers, aber von JKPE, war mit da und hat gesagt, wäre cool, wenn du uns hinterher die Fotos zukommen lässt. Haben die Fotos auf Social Media veröffentlicht. Und naja, dann ging es halt los. Ne? Danach war das so, dass das erste richtig große, was dabei war, wo man dachte so, wow, also man fühlt sich unglaublich stolz natürlich und man weiß halt auch, dass die Arbeit jemandem gefällt. Also man merkt, der Zuspruch der Leute, also ich habe tatsächlich, und selbst wenn es so wäre, ist es auch nicht schlimm, ich habe noch von niemandem gehört, oh Mappa, deine Fotos gefallen mir nicht oder so. Ja, also das ist einfach so. Die Leute finden halt einfach geil, dass sie Erinnerungen bekommen, dass sie tolle Fotos sehen können und ich weiß nicht, also es macht einfach unglaublich Spaß, auch mit Menschen in Kontakt zu sein. Und das hast du halt auch bei 4 Promille, wo du es eben angesprochen hast, als Merchandiser. Da siehst du es ja nochmal auf einer ganz anderen Seite, so ein Konzert. Also du arbeitest immer noch, ne, den ganzen Tag, packst vorher das Merchandise zusammen, verkaufst es vor Ort, kommst mit Leuten ins Gespräch. Und da sind die wildesten Geschichten dabei.
Da ja wahrscheinlich noch viel, viel mehr, ne?
Also genau,
die guten Geschichten kannst du wahrscheinlich vom Merchstand erzählen.
Das ist richtig, genau, aber da habe ich auch die Zeit ein bisschen dafür, mit den Leuten zu plaudern. Bei Fotos bin ich ja wirklich on fire. Also auch das habe ich schon mal gesagt, es darf mir keiner böse nehmen, wenn ich ihn nicht begrüße. Ich sehe es teilweise nicht. Ich bin so in meinem Element, in meiner Arbeit drin, weil ich ein Dienstleister in dem Moment natürlich auch bin. Ja, egal wie sehr man mit den Leuten befreundet ist oder wie gut man die Leute kennt, man ist in dem Moment ein Dienstleister.
Ja,
ich muss auch einen Job erledigen. Und ich habe nicht die ganze Zeit ein Auge oder ein Ohr dafür, und kann mir die Zeit nehmen, mit den Leuten zu schnacken, so gerne ich es auch tun würde. Für mich steht der Job in dem Moment an erster Stelle.
Ich denke, dann würdest du auch das letzte Mal die Fotos machen.
Wahrscheinlich.
Wenn du da jetzt stehst und sagst, hey, ja, komm, lass mal einen kleinen Schnack halten. Ich habe eine Viertelstunde für dich.
Richtig.
Wäre jetzt auch einfach deplatziert an der Stelle. Ne? Und dann hast du ja deinen tollen anderen Job, wo du das alles machen kannst.
Ja, genau. Also eben, dann als Merchandiser stehst du halt da, siehst ja selber, wenn die Shows sind, sind die wenigsten Leute am Merch, weil sie das Konzert halt genießen. Es gibt aber auch genug Leute, die dann sagen, ja, ich nutze jetzt genau die Zeit, um mal gerade Hallo sagen zu gehen. Ich muss nicht jedes Lied zum 100. Mal hören. Und das sind dann halt die Momente, wo du halt auch mal 5 Minuten hast für einen Schnack.
Ja.
So. Und das ist halt das Schöne. Und da kriegst du halt auch mit. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Konzert, das ist so geil gewesen. Da waren wir in Durango, das ist in Spanien, auf einem Festival mit 4 Promille. Mega geiles Ding. Und da sind Leute aus Wiesbaden hingefahren, weil die gesagt haben, ja, wir hatten einfach Bock, hier Urlaub ein bisschen in Spanien, Wochenende verbringen. Ey, das war so ein geiles Gefühl, die dann halt erzählt haben, wie sie da hin sind, dass sie ihr letztes Geld quasi zusammengekratzt haben, nur um das Konzert hier zu sehen. Und du denkst einfach so, meine Güte, ey, die Band war vor einem Jahr in Wiesbaden. Ja, da waren wir aber auch. So, und das ist halt einfach ein geiles Gefühl, weißt du, zu sehen, es gibt noch andere Bekloppte, positiv bekloppt, muss man dazu sagen, die einfach alles dafür geben und sagen, ja, das ist mein Lebensstil, da habe ich Bock drauf, ich möchte einfach Musik hören, mit meinen Freunden unterwegs sein, das ist das, was mich nach vorne treibt. Und diese positive Energie nutzen, um dann eben halt ihr Leben zu leben.
Ja, also den guten Ausgleich zum Alltag.
Ja, ja, es kann auch einfach eine positive Ergänzung sein. Es muss ja nicht mal ein Ausgleich sein. Also ich habe mir einen Job gesucht, den ich liebe, den ich gerne mache. Und deshalb mache ich den Rest auch nicht hauptberuflich, weil ich einfach sage, ich mache das andere halt auch so gerne.
Mhm.
Ja, mir fällt es, also als Teamleiter habe ich viel auch wieder mit Menschen zu tun, als Coach und sowas. Die halt aufs nächste Level zu entwickeln, deine Mitarbeiter und sowas. Und das macht mir halt auch unglaublich Spaß. Ich kann das nicht einfach sagen, ich möchte mich für eins von beiden entscheiden.
Ja.
Und dann muss ich halt den Weg gehen, entweder beides machen oder mich entscheiden.
Ja.
Und solange ich beides machen kann, solange ich die Energie dafür habe, 2 Jobs zu machen, mache ich das.
Ja, das ist wirklich bewundernswert. Also ich denke dann immer, wie wie viel man machen kann. Und dann gucke ich immer auf mich und denke dann so, na gut, jetzt gerade habe ich natürlich einen Hauptjob zu tun, der schon viel Raum einnimmt. Aber ich weiß auch, wenn ich so meinen Hauptjob gemacht habe, dann war da viel, hat der so viel Raum eingenommen, dass ich eben oft dann gesagt habe, oh nee. Also werde ich mir das jetzt sehr positiv aufnehmen und sagen, ich muss wirklich, also ich finde diesen Aufruf schön zu sagen, Leute, findet was, was ihr gut könnt, wo ihr für brennt und macht was daraus. Aber gut, wir haben ja den Podcast.
Ich wollte es gerade sagen, schau mal, du tust jetzt so, als ob du nichts machst. Du hast einen Hauptjob, du hast eine Familie, ja, du hast ein kleines Kind, um das du dich kümmerst. Du hast den Podcast. Du machst doch auch so wahnsinnig viel. Ja, du unterstützt den Andi hier mit seinem Pitcher. Also, es ist ja nicht so, dass du nichts tust. Manchmal sieht man auch gar nicht, was man alles leistet. Ja, ja. Und denkt so, boah, die anderen machen so viel. Aber man selber macht manchmal auch schon wirklich genug. Und das muss man sich auch einfach mal sagen. Was ganz viele Menschen verlernt haben, und das finde ich total schade, ist stolz auf sich selber zu sein, wenn sie was erreicht haben. Ja, ich habe damit auch jahrelang ein Problem gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mich halt nicht selber gefeiert habe. Aber wenn ich die Fotos ansehe und das sind richtig geile Aufnahmen dabei, dann bin ich stolz auf mich selber, auf das, was ich in dem Moment geleistet habe. Und das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Das ist etwas, was man feiern muss. Ja? Ja. Genauso, wenn der Andi hier eine ausverkaufte Hütte hat, dann braucht er sich doch nicht dafür schämen. Das ist einfach geil. Mhm.
Es ja, ist das auch stimmt. So. Ja. Ja, ja, vor allen Dingen in Zeiten wie diesen ist
richtig,
es ja. Wirklich, weil auch das ist immer noch sehr, ja, also aber so langsam ruft er sich wieder ein, dann doch. Aber ich glaube, das ist auch bei vielen Bands jetzt das Problem. Ne? Also ich kriege das jetzt, habe das auch bei Social Media jetzt doch so mitbekommen, dass, ich glaube, hier war es nicht der Chris von der Düssel, die da jetzt auch was absagen mussten, weil...
Ja, doch, das war's. Ne? Ja, genau,
so, weil richtig, die Kartenvorverkäufe...
Ja. Vorverkauf.
Ja, und das finde ich so schade. So, Leute, kauft diese scheiß Tickets, ey. Ja,
aber du musst auf der... Also ich habe das auch... War auch mein erster Gedanke, ja. So von wegen hier... warum kauft ihr euch die Tickets in den Vorverkauf? Mhm. Aber du musst halt mal so sehen, in den 2 Jahren, es gibt Leute, ich kenne Menschen, die haben zu Hause 50 bis 60 Tickets von Konzerten liegen, die sie schon bezahlt haben, die aber noch gar nicht stattgefunden haben. Ja. Und dann kommen die Wiederholungen von den Konzerten teilweise am gleichen Tag. Und die kriegen nur Probleme damit.
Das stimmt.
Dann hast du Konzerne wie Eventim dahinter, die dir nicht den vollen Preis zurückgeben. Ja. Und so ganz viele ärgerliche Sachen, die da dran hängen. Ich kann jeden verstehen, der auch sagt, ja, es ist mir zu unsicher, jetzt gerade wenn die Konzerte nicht im Sommer stattfinden, sondern im Herbst wieder oder sowas, da warte ich lieber noch mit. Also ich kann beide Seiten
komplett verstehen. Ich verstehe das auch, nur man muss dann sehen, dass natürlich das, was man hat, die Gefahr viel größer ist, dass wir alle das nächstes, übernächstes Jahr 100%. Nicht mehr haben. Ja? Und dann ist auch wahrscheinlich ne, dieses, boah, hätten wir mal lieber. Und ich sag mal so, jetzt mir ein 140-Euro-Ticket für eine riesen Ami-Band, das würde ich mir jetzt auch nicht kaufen. Ne? Aber weiß ich nicht, so ein 20 raushauen für eine kleine Band, wo kleine Veranstalter hinterstecken, finde ich, kann man einfach, also das hat mich tatsächlich sehr berührt, wie ich das gelesen habe, dass die das so
Es ist vollkommen richtig, aber jetzt, dann machst du das bei 10 Stück, dann sind es 200 Euro.
Ja, so, die habe ich auch.
Die tun mir jetzt erstmal nicht weh, sag ich jetzt mal ab. Ich klicke ein bisschen, ich soll es nicht, Entschuldigung. Aber es gibt, was ich sagen möchte,
es gibt
Menschen, die können das einfach nicht. Die können nicht 10 Tickets davor bezahlen und sagen, dann freue ich mich halt, wenn das irgendwann stattfindet. Deshalb, es ist super schwierig, gerade wir sind in einer ganz, ganz schweren Situation. Nämlich auf der einen Seite... Dieses Hochrisiko, was die Veranstalter haben, dass die Shows nicht besucht werden, weil Leute Angst haben. Und wenn du so eine Show vor 20 Leuten machst, die für 500 geplant ist, dann wird es halt problematisch. Dann hängst du da mit deinem privaten Geld drin wahrscheinlich.
Ja.
Und auf der anderen Seite auch die Leute, die sagen, ja, ich würde natürlich gerne, aber ich weiß nicht, was passiert. Es ist einfach...
Ich kann und du weißt halt auch nicht, kann ich an dem Tag überhaupt oder habe ich Corona? Ne? Also das, jetzt habe ich es gesagt, wir haben es so gut geschafft, das zu umgehen.
Ja, das warst du, ja.
Nein, aber das ist natürlich auch ein Grund. Ne? Du weißt nicht, ziehst du dann los und ich meine, in der Selbstverantwortung sollte das ja auch jeder jetzt im Sommer noch tun, mal einfach, bevor man irgendwo in eine Lokalität geht, mal schnell einen Selbsttest machen.
Ja, 100%, da gebe ich dem das ein ganz großes Shoutout auch an Andi, der sagt, pass auf, unsere Konzerte
sind
immer noch statt.
Nee, ist nicht mehr. Nein, ist keine
Testpflicht mehr. Trotzdem,
genau.
Es war eine super Sache,
fand war's,
ich immer super, weil es schadet niemand. Solange die Dinger kostenlos zu erhalten sind, kann jeder seinen Arsch hochbekommen, sich vorher testen lassen, weil du teilweise es auch einfach nicht mehr mitbekommst. Ja. Ja, die Varianten sind nicht mehr so krass, wir haben aber noch krasse Regelungen dafür, so, das ist aber nicht das Problem von uns, das ist nun mal jetzt gerade so. Und deshalb, wenn ihr es habt, lasst euch doch, oder, ne, geht einfach gerade testen.
Genau. Es ist nicht so schwer. Oder zu Hause, so. Ne? Scheißegal, mach auch den Test einfach zu Hause,
um
sicher zu sein, dass du niemanden, weil du bist schon positiv einen Tag bevor es ausbricht, meine ich so am Test, ne? Sieht man ja schon was. Und das ist total wichtig, um es eben auch ein Stück weit einzudämmen. Und es war tatsächlich nicht mehr leistbar, um das hier noch durchzuführen. Weil
das ist halt auch ein Kontrollaufwand und sowas. Ne? Du musst halt auch jemanden haben, der sich den Kram anguckt, ja, der das prüft und sowas.
Und sich auch das anhört, was Menschen dir darauf zu sagen haben. Ja. Ne? Und das ist, wenn du dann da stehst und einfach gar keinen Bock mehr hast, überhaupt, also das ist halt schade. Ne? Und dann auf der anderen Seite sagst du, komm, wir machen es nicht mehr, weil, ne, jetzt ist eben auch der Sommer und es wird weniger. Und dann hast du im Gegenzug Leute, die sagen, nee, jetzt kommen wir nicht mehr, weil du das nicht mehr machst. So, ja, ne, also du kannst gerade auch niemanden zufriedenstellen. Du musst einfach gucken, dass du deinen Weg gehst. So, und was kann ich vertreten und wie gehen wir diesen Weg jetzt mit unserem Publikum zusammen? Ne?
Genau, deshalb kann der Appell eigentlich nur sein, denkt doch selber mal drüber nach, wie hättet ihr es gerne,
ja,
wie möchtet ihr es, möchtet ihr in einer sicheren Umgebung sein, dann geht einfach hin, schiebt euch kurze Stäbchen, genau, zu Hause in die Nase, guckt einmal nach und dann ist alles safe und gut ist. So, und wer es nicht macht, dem wird auch keiner den Kopf abreißen, aber für jeden, der es mehr macht, umso besser.
Das ist ein schönes Schlusswort. Jetzt machen wir zwei noch, Mopper. Du kommst in den Genuss des 5-Fragen-Quickies.
Jetzt bin ich sehr gespannt, weil ich...
Hast du ihn dir...
Nein, ich habe es mir nicht...
Also
nicht? Ich habe eben noch durch die Folge gescrollt,
ja,
bis ich das mitgekriegt habe beim Pfaff, dass ihr das gemacht habt und dann gemerkt, shit, da habt ihr sie nicht im Kopf gehabt und habt mir noch eine andere Folge vom Hüpper angeguckt. Ich habe einfach die Stelle nicht gefunden und gesagt, jetzt muss ich los. Aber ich finde es sehr schön, dass du ein Zelda-Buch hast. Ich bin ja
geil, auch begeisterter, oder?
Zelda-Fan. Ja.
Also ich bin ja 0,0 Gamerin.
Ja.
Das Einzige, was ich immer geschafft habe durchzuspielen, waren Zelda-Spiele.
Ja, es ist auch eine Mega-Story gewesen,
ja,
immer. Ja? Also ich habe es vom Gameboy angespielt und fand es immer wieder überragend.
Ich muss sagen, auf der Switch, heißt das Ding so? Habe ich, ja, die Switch? Ja, da bin ich jetzt gescheitert. Das ist dann doch wieder was für Profi-Gamer. Weißt du, auf der Wii war das noch so schön, da konnte ich losziehen und mir Fische angeln,
ja,
und mit dem Bogen schießen. Und das ist halt jetzt so ein richtig krasses Open World, heißt das so?
Open World ist richtig.
Ja, ne, und du musst da überall langlaufen, dann erfriere ich ständig, weil ich da in den Schnee renne und nicht gerafft habe, dass man da...
Brauchst du wärmere Kleidung.
Richtig, das habe ich dann auch gelernt. Oder die Chili, da halte ich auch ein bisschen durch.
Richtig.
Ja, ja, ich muss dann kochen gehen, aber egal, das ist ein anderes Thema. Kommen wir zum 5-Fragen-Quickie.
Oh Gott, jetzt bin ich gespannt, ey.
Ja, der erste, das...
Ja, jetzt bin ich bin gespannt, ob sie überhaupt auf jemanden passen. Also auf jeden.
Nee, auf jeden nicht. Tatsächlich ist es ein bisschen sehr auf Musiker ausgelegt, aber wir können es einfach sofort, es gibt auch offene Fragen. Also das ist jetzt, welches ist dein Lieblingslied und was bedeutet es dir?
Oh wow. Da müsste man jetzt drüber nachdenken, weil also so ganz spontan ein Lieblingslied habe ich nicht. Es kommt situationsbedingt,
ja,
an. Wenn ich zum Beispiel mich motivieren will, weil ich irgendwas habe, so ein Happy Song, den ich jedes Mal höre, bevor ich eine Hochzeit fotografieren gehe oder sowas.
Das ist
zum
gut.
Beispiel Jump von Van Halen.
Ach, ja? Witzig.
Weil es mich einfach nach oben,
ja,
pusht. Ich bin sofort glücklich, habe ein mega gute Laune-Feeling und kann einfach positiv in den Tag starten. Und das läuft dann auf der Autofahrt als erstes.
Ach, witzig. Das finde ich toll.
Damit starte ich dann halt in den Tag. Und das weiß ich genau, dass mich das nach oben zieht, nochmal extra pusht und motiviert. Und
ja,
das brauche ich einfach in dem Moment.
Ja, aber ich glaube, wir hatten bis jetzt auch fast noch niemanden, der gesagt hat, ich habe diesen einen Lieblingssong. Ne?
Ja.
Also es ist eigentlich immer situationsbedingt. Von daher ist das okay und ich finde einfach den Song super. Auf welches Talent bist du besonders stolz?
Auf jeden Fall auf das Talent. Ich bin handwerklich sowas von unbegabt. Ich bin der, also ich kann man jeden Menschen fragen in meinem Umfeld, ich habe kein handwerkliches Talent, bis auf die Fotografie. Und das ist was ich gemerkt habe, das wollte ich mir jahrelang nicht eingestehen, bis die Leute halt gesagt haben, deine Bilder sind irgendwie ein bisschen anders. Also du hast das Auge dafür, ja? Und dieses Auge ist halt wirklich etwas, was du für die Fotografie brauchst. Das ist, du brauchst einen gewissen Blick für Momente, für Situationen. Und dass ich da das Talent habe, das ist einfach wahnsinnig. Also habe ich auch viel für getan. Ne? Talent ist für mich immer eine Sache, das hast du nicht einfach. Du hast vielleicht einen Vorteil gegenüber anderen, weil du es schon ein bisschen besser siehst oder so.
Ja, oder erstmal ein Interesse. Ne?
Genau, ein Interesse. Aber du musst wahnsinnig viel selber dafür tun. Ne?
Ja.
Also du musst da auch dranbleiben, üben. Und die Fotografie ist definitiv ein Punkt, wo ich wahnsinnig stolz auf bin, dass mir das so gut gelungen ist bisher.
Wo würde man dich an einem freien Tag oder Abend treffen?
Ganz unterschiedlich. An einem freien Tag oder Abend wahrscheinlich am ehesten irgendwo draußen mit einem Feierabendbierchen. Hätte ich zumindest vor einem Jahr noch als Antwort gegeben. Das ist jetzt vorbei. Heute wäre es tatsächlich auf der Couch. Einfach mal jetzt, aktuell, wo wieder ganz, ganz viel los ist, Corona vorbei, ganz viele Dinge parallel anstehen, einfach mal auf der Couch nichts tun. Das ist tatsächlich so.
Und das ist auch so schön, ja.
Einfach mal zu sagen, ich muss jetzt nicht Bilder bearbeiten, ich muss keine Fotos machen gehen, ich muss nicht in die Agentur fahren, was auch immer gerade ansteht, einfach mal zu sagen, heute, also nichts tun ist auch eine Kunst, ja?
Ja, voll.
Das kennst du vielleicht selber.
Ja.
Sich einfach mal dazu zwingen, selber nichts zu tun, muss gelernt sein.
Ja, und dann auch noch das blöde Drecks-Handy aus der Hand legen und sich vielleicht wirklich mal nur auf die Serie zu konzentrieren, die man guckt und nicht alles gleichzeitig.
Ja, oder ne? Einfach gar nichts. Einfach nur wirklich auf der Couch zu sitzen und die Eindrücke der vergangenen Tage zu verarbeiten und so
das
zu überlegen,
find ich bewundernswert.
Sich neu zu ordnen und zu sagen, was kommt als nächstes. Also was sind die nächsten Steps, die kommen? Das mache ich halt auch ganz oft.
Ja, das machst du ohne drumherum, dass was ist. Das bewundere ich.
Also sofern es Familie und Co. zulassen, ja.
Ja, ja, gut. was ist die letzte Sache, die dich richtig beeindruckt hat?
Oh, die letzte Sache, die mich richtig beeindruckt hat, ist tatsächlich, glaube ich, das Durchhaltevermögen, was ganz, ganz viele Gastronomen, Veranstalter, Musiker bewiesen haben jetzt in diesen letzten 2,5 Jahren, in dieser ultraschwierigen Zeit, dann nicht den Kopf in den Sand zu stecken, egal wie gut oder wie schlecht ihnen geholfen wurde, und einfach nicht die Motivation zu verlieren an dem, was sie geliebt haben. Weil, also bei mir ist das ganz stark gewesen zum Beispiel, ich habe es gemerkt, ich war früher auf jedem Heim- und Auswärtsspiel von Fortuna. Die Liebe zum Fußball ist ganz stark in den Hintergrund gerückt, weil einfach andere Prioritäten gekommen sind. Ja, weil du einfach gemerkt hast, es bedeutet dir nicht mehr so viel wie früher. Und jeder, der seinem Hobby oder seinem Beruf treu geblieben ist und gesagt hat, ey, das ist mein Lebensweg, ich habe mich dafür entschieden und irgendwie kriege ich das hin. Ja, es gibt mit Sicherheit Leute, denen das einfach gefallen ist, mit mehr Rücklage. Es gibt aber auch ganz kleine Künstler, die das durchziehen, die diese 2,5 Jahre gekämpft haben, die heute noch unter den Einschränkungen leiden, weil einfach nicht überall alles gleich wird. Gastronomien haben alle aufgemacht, Veranstaltungen durften trotzdem nur begrenzt besucht werden und sowas, wo du dir einfach denkst, es gibt halt keine Gleichberechtigung an der Stelle. Dass die es geschafft haben, sich zu halten, das durchzuziehen und so ein Laden wie der Pitcher hier immer noch steht, das finde ich bewundernswert. Und
das stimmt,
das sind so Dinge, wo ich wirklich meinen Hut vorziehe, weil ich nicht weiß, ob ich das geschafft hätte.
Das finde ich, preach, finde ich gut. Was ist der perfekte Zeitpunkt und Ort, um deine Lieblingsmusik zu hören?
Auf jeder Autofahrt, weil das ist für mich einfach der Moment, wo ich für mich selber bin. Entweder höre ich irgendwelche Podcasts tatsächlich oder ich höre halt Musik und kann mich da halt komplett drauf einlassen, weil ich tatsächlich beim Autofahren ein ganz, ganz schlechter Unterhalter bin oder jemand, mit dem man reden kann, weil ich mich einfach zu sehr aufs Fahren konzentriere. Aber Musik geht dabei immer. Und im Auto habe ich auch tatsächlich für mich mit die beste Anlage. Das heißt, also da kann ich sie auch am besten halt hören und da kann ich mich voll drauf einlassen und einfach mal auch wirklich Musik so hören, wie sie halt ist. Ne? Also ich liebe es auch, muss ich dazu sagen, mir zu Hause meine Schallplatte aufzulegen und ein Album ganz bewusst von A bis Z zu hören, so wie es halt geplant war vom Musiker. Ich mag es aber auch einfach zu sagen, Spotify, spiel meine Lieblingssongs und tausend mir um die Ohren.
Ja, damit haben wir einen Segen gekriegt. Ach, auch das finde ich eine schöne Antwort. So, und jetzt ganz zum Schluss, deinen besten Witz.
Das meinen die ernst, ne?
Ja, das meinen wir ernst. Aber wenn du keinen hast, wir waren auch schon gnädig.
Okay, aber ich werde für den Witz wahrscheinlich jetzt, oh Gott, ich werde so angefeindet werden.
Aber, aber wir kriegen ganz wenig Hate mit unserem Podcast bis jetzt.
Okay. Ich hau mal einen raus. Nein, so schlimm ist er nicht. Also, Sie werden es mir verzeihen. Ist ein Mann, möchte Bibeln verkaufen. Ja? Geht in den Laden, sieht die Anzeige, hier Bibelverkäufer gesucht, geht da rein und sagt, hallo, ich möchte Bibeln verkaufen. Und dann sagt der Typ schon so, wie willst du das machen? Du stotterst, das geht nicht. Egal, komm hier. Hast du 2 Bibeln, wenn du die bis heute Abend verkauft hast, ist das gebongt, dann bist du Bibelverkäufer. Kommt er nach 2 Stunden zurück, hat die Bibeln verkauft. Sagt er, hä, was? Kann nicht sein. Hier kommen nochmal 2, musst du bis heute Abend verkaufen. Dann klappt das nächste schon. Wie hat er das denn jetzt gemacht? Der Mann geht weg, ist nach 2 Stunden wieder zurück. Sagt er, du, das verstehe ich nicht. Wieso du das kannst und unsere Verkäufer sich... Also, wie machst du das? Ich komme jetzt mit dir, du hast den Job, aber ich möchte das mal sehen. Ja, geht er mit dem mit, der klingelt an der Tür. Die Tür wird geöffnet und er sagt, hallo, ich verkaufe Bibeln. Entweder kaufen Sie eine oder ich kann sie Ihnen auch vorlesen.
Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er ist ein bisschen, also, ja, ja, no shaming.
Aber ich musste sehr drüber lachen und er ist mir als, also, Witze, und das ist ja auch das Gleiche mit Satire.
Ja, ne? Die dürfen
muss man, ein bisschen muss man mal so nehmen, solange man es nicht zu ernst nimmt,
es gibt darf Grenzen, man auch mal lachen. Es gibt ja Grenzen, aber den nehmen wir noch.
Sehr
so,
gut.
Moppa, ich danke dir. Das war ganz toll. Vielen Dank für deine Offenheit. Vielen Dank für einen kleinen Mindchange auch bei mir, dass ich vielleicht doch auch mal meine Arme wieder öffne in eine Richtung, wo ich sie eigentlich verschlossen habe. Das, finde ich, ist ein guter Ansatz, den man auch durchaus mal in die Welt schicken kann. Habe ich ein Learning heute gehabt.
Das und, ist doch sehr schön.
Ja, und dann freue ich mich auf viele Konzerte, auf denen wir uns dieses Jahr noch sehen vielleicht.
Ja, auf jeden Fall. Liebe Claudi, ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Tobi, schade, dass du nicht dabei warst.
Ja.
Wir sehen uns aber auch auf jeden Fall wieder. Und an alle da draußen, kriegt den Arsch hoch, besucht wieder Konzerte, unterstützt die kleinen Läden, unterstützt auch die großen. Alle haben es im Moment wieder verdient. Tut was dafür, dass unsere allgemeine Liebe weiter überlebt und ihr auch einen geilen Abend habt. Ihr tut euch ja auch was Gutes damit.
Auf jeden Fall. Bis dann.
Bis Tschüss. Dann. Ciao.